Liebe Zuhörer unseres Radios, wir schlagen ein neues Kapitel auf in dem Jesusbuch von Papst Benedikt. Ich werde auf das letzte Abendmahl eingehen. Sie werden erstaunt sein, welche Theorien oft sehr gegensätzlicher Art uns dort begegnen. Noch mehr als die Rede über die Endzeit Jesu sind die Berichte über Jesu letztes Mahl und die Einsetzung der Eucharistie überwuchert von einem Dickicht einander widersprechender Hypothesen. Der Zugang zum wirklichen Geschehen scheint geradezu aussichtslos versperrt zu sein. Bei einem Text, der das eigentliche Zentrum des Christentums betrifft und in der Tat schwierige historische Fragen aufwirft, ist dies nicht verwunderlich. Ich erinnere mich daran, dass ich vor vielen Jahren, ich glaube es sind 15, beim ERF war und wir haben gefragt, wie dann die verschiedenen evangelischen Denominationen, die sich in dieser Hinsicht ja auch nicht einig sind, damit umgehen. Wie geht ihr denn beim ERF damit um, dass das Abendmahl ganz unterschiedlich ausgelegt und verstanden wird, dass da ganz diverse Traditionen da sind? Der Programmdirektor hat mir damals erklärt, wir lassen das einfach aus. Das ist natürlich dann schon eine Frage, ob man das Zentrale des Christentums dann einfach auslassen kann. Ich kann diese pragmatische Lösung auf der anderen Seite auch verstehen, denn ein Programm braucht eine gewisse einheitliche Linie. Und wenn jeder etwas ganz anderes und Gegensätzliches erzählt, dann wird es schwierig. Aber Sie merken, dass offensichtlich gerade hier sehr verschiedene Entwürfe im Raum stehen. Der Papst schreibt, ich versuche, den gleichen Weg zu gehen wie im Fall der endzeitlichen Rede Jesu. In die vielen durchaus berechtigten Detailfragen, um jede Einzelheit von Wort und Geschichte einzutreten, ist nicht Aufgabe dieses Buches. Dieses versucht, die Gestalt Jesu zu erkennen und die Einzelprobleme den Fachgelehrten zu überlassen. Freilich von der Frage der wirklichen Historizität der wesentlichen Ereignisse können wir uns nicht dispensieren. Die neutestamentliche Botschaft ist nicht nur Idee. Für sie ist gerade das Geschehensein in der realen Geschichte dieser Welt wesentlich. Die biblische Geschichte erzählt nicht nur Symbole für übergeschichtliche Wahrheiten, sondern unser Glaube gründet auf Geschichte, die sich auf dem Boden dieser Erde zugetragen hat. Genau das hat er auch in der Einleitung seines ersten Jesus von Nazareth Buches sehr deutlich herausgearbeitet. Wenn Jesus seinen Jüngern nicht Brot und Wein als seinen Leib und als sein Blut gereicht hat, dann ist die Eucharistiefeier der Kirche leer, eine fromme Fiktion und nicht Realität, welche Gemeinschaft mit Gott und den Menschen untereinander gründet. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wovon dann die Heiligen wie der Nationalheilige der Schweiz, Bruder Klaus von der Flüe, sich ernährt haben, wovon die gelebt haben. Es ist ja historisch erwiesen, dass er 20 Jahre nur von der Eucharistie gelebt hat. Also da können Sie auch dann ganze Heiligenbiografien völlig vergessen. Dabei entsteht freilich noch einmal die Frage nach der möglichen und angemessenen Art historischer Vergewisserung. Wir müssen uns klar darüber Rechenschaft ablegen, dass historische Forschung immer nur zu hoher Wahrscheinlichkeit, aber nie zu einer letzten und absoluten Gewissheit über alle Einzelheiten führen kann. Wenn die Glaubensgewissheit allein auf historisch-wissenschaftlicher Vergewisserung beruhen würde, dann würde sie immer revidierbar bleiben. An dieser Stelle braucht es eine Ergänzung. Was der Papst hier schreibt, sollte an und für sich eine Binsenwahrheit sein, dass historische Forschung nämlich immer nur zu hoher Wahrscheinlichkeit, nie zu absoluter Gewissheit kommen kann. Aber genau das, dass man nämlich die Form der Erkenntnis in der Wissenschaft in die Theologie überträgt, ist der Kern des Problems. Man hat genau das versucht. Man hat gemeint, dass man historische Erkenntnisse genauso wie mathematische Erkenntnisse jederzeit als wiederholbar, als abrufbar, als quantifizierbar haben könnte. Und das ist verkehrt. Das heißt, man hat die Wirklichkeit reduziert auf die Maßrelation, auf das, was man messen kann. Die Frage ist, ob das der Lebenswirklichkeit des Menschen gerecht wird. Denken Sie doch bloß an das Erfahrnis einer großen Liebe. Es machte das Besondere aus, dass das historisch einmalig unter bestimmten Umständen, die jeder nach Jahren und Jahrzehnten noch wiedergeben kann, geschehen ist. Das ist ja gerade nicht wiederholbar. Oder auch andere Ereignisse, eine Abiturprüfung, ein Diplom, das Sie bestanden haben, eine Führerscheinprüfung, einen Unfall, den Sie hatten, eine Erkrankung. ja, man kann doch sagen, das Wesentliche des Lebens besteht eben darin, und es ist schon irgendwie peinlich, dass man das immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, dass es aus Ereignissen besteht, die eben nicht reproduzierbar, wiederholbar sind. Der Versuch also, eine naturwissenschaftliche Erkenntnisform in die Theologie zu übertragen, die es mit historisch einmaligen Ereignissen zu tun hat, ist von vornherein zum Scheitern versucht und wird zu einem blanken Rationalismus führen. Das steht dahinter, wenn der Papst schreibt, historische Forschung kann immer nur zu hoher Wahrscheinlichkeit, aber nie zu einer letzten Gewissheit über alle Einzelheiten führen. Dann bringt er ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte der exegetischen Forschung. Der große deutsche evangelische Exeget Joachim Jeremias hat in der zunehmenden Verwirrung der exegetischen Hypothesen mit äußerster historischer und philologischer Gelehrsamkeit und mit der größten methodischen Sorgfalt die Ipsissima Verba Jesu, also Jesu ureigene Worte, aus der Menge des überlieferten Stoffes herauszuschälen versucht. Er wollte damit den sicheren Fels des Glaubens finden. Nämlich, was Jesus selbst wirklich gesagt hat, und darauf können wir dann bauen. Und nicht das, was die Gemeinde dann später ergänzt hat oder was durch die Apostel hinzukam. Obwohl die Ergebnisse von Jeremias nach wie vor bedeutend sind und wissenschaftlich gesehen von hohem Gewicht sind, gibt es begründete kritische Anfragen, die zumindest zeigen, dass die erreichte Gewissheit ihre Grenzen hat. Mit einem Satz gesagt, die Wissenschaft ist heute auch über das, was er damals als absolut sicher gemeint hat, herausstellen zu können, hinweggegangen. Also manches wird auch wieder ganz anders gesehen. Was können wir also erwarten, was nicht vom theologischen her ist zu sagen, wenn die Geschichtlichkeit der wesentlichen Worte und Ereignisse wirklich wissenschaftlich als unmöglich erwiesen werden könnte, hätte der Glaube seinen Boden verloren. Umgekehrt darf man absolute Gewissheitsbeweise über jede Einzelheit, wie gesagt, vom Wesen historischer Kenntnis auch gar nicht erwarten. Wichtig ist daher für uns, ob die Grundüberzeugungen des Glaubens auch bei vollem Ernst heutiger wissenschaftlicher, exegetischer Erkenntnisse historisch möglich und glaubwürdig sind. Viele Details mögen offen bleiben, aber das Faktum ist des Johannesprologs, also es ist geschehen, es hat sich ereignet, gilt als christliche Grundkategorie nicht nur für die Menschwerdung als solche, sondern muss auch für Abendmahl, Kreuz und Auferstehung in Anspruch genommen werden. Die Fleischwerdung Jesu ist auf seine Hingabe für die Menschen und diese auf die Auferstehung hingeordnet. Sonst ist das Christentum nicht wahr. Die Wirklichkeit dieses Faktum ist, können wir, wie gesagt, der Papst schreibt es jetzt schon zum dritten Mal, nicht in der Weise absoluter historischer Gewissheit anschauen, aber ihre Ernsthaftigkeit bei rechtem Lesen der Schrift als solche erkennen. Die letzte Gewissheit, auf die wir unsere Existenz gründen, schenkt uns der Glaube, das demütige Mitglauben mit der vom Heiligen Geist geführten Kirche aller Jahrhunderte. Von da aus können wir im Übrigen getrost auf die exegetischen Hypothesen hinblicken, die ihrerseits allzu oft mit einem Gewissheitspathos auftreten, das schon dadurch widerlegt wird, dass laufend gegensätzliche Positionen mit der gleichen Gebärde wissenschaftlicher Gewissheit vorgetragen werden. Also ein bisschen professoraler Stil, man muss sich da hineindenken, aber ich versuche sie immer auch ein bisschen ihnen runterzubrechen, zu übersetzen, damit sie verstehen, um was es geht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Weil sie werden sich fragen, ja, warum wird die Jungfrauengeburt, die leibliche Auferstehung, die reale Präsenz in der Eucharistie bestritten? Genau aus diesen Gründen heraus. Es segne und behüte sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.